Aber wie ich dir bereits bewiesen habe, mache ich Fehler wie jeder andere. Genau genommen sind meine Fehler, da ich, verzeih mir, eher klüger bin als die meisten Menschen, in der Regel auch entsprechend größer.
Das war ein Zitat von Albus Dumbledore. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist mal wieder Albus Dumbledore. Denn wir sind zum 6. Mal bei Ein Buch, eine Folge und besprechen heute Dumbledore in Harrys 6. Schuljahr.
Wuhu!
Bald haben wir Dumbledore geschafft.
Ja, der letzte große Block, den wir quasi jetzt hier nochmal mit euch und Dumbledore durchgehen.
Oh, es ist ein sehr großer Block.
Leute.
Seit dem Sommer glaubt das Ministerium Dumbledore ja endlich, dass Voldemort zurück ist. Das bringt Dumbledore aber auch nichts mehr, denn sowohl Fudge als auch Scrimgeour nerven ihn ja nur damit, dass sie ihren eigenen Ruf nicht verlieren wollen und jetzt ist Dumbledore wieder gut genug für Ratschläge. Am besten soll er nämlich Harry dazu bringen, das Ministerium in den höchsten Tönen zu loben, damit alle weiterhin das Ministerium auch unterstützen. Das ist natürlich so gar nicht Dumbledores Mission. Fudge ist sich nämlich auch sicher, dass er noch Minister wäre, wenn Dumbledore Harry dazu überredet hätte, sich auf seine Seite zu stellen. Das ist natürlich völlig absurd, denn das würde Dumbledore und ja auch Harry weder für Fudge noch für Scrimgeour machen. Und Fudge beschwert sich allerdings, dass er Dumbledore mehrere Eulen geschickt hat, sich dieser aber nicht rührt. Ja. Aber Dumbledore hat auch einfach Wichtigeres zu tun, ne?
Ja, der muss viel planen. Ja. Ja, der Sommer ist ja nicht ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Und da hat er jetzt keine Zeit fürs Ministerium. Auf der anderen Seite denke ich mir so, warum sollte, also ich glaube, das Ministerium ist auch Dumbledores kleinstes Problem.
Ja, auf jeden Fall. Ja, er ist nämlich eigentlich auf der Suche nach weiteren Horcruxen und er durchforstet parallel dazu Voldemorts Vergangenheit, um eben herauszufinden, was könnten die Horcruxe sein und vor allem, wo sind sie versteckt. Er schafft es nach einigen Problemen, den Horcrux im Ring der Gaunts zu zerstören. Dabei zieht er sich ja noch die Verbrennung an seiner Hand zu. Snape diagnostiziert ihm dann aufgrund des Fluchschadens, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und daraufhin muss Dumbledore natürlich einen Plan entwickeln. Nämlich, dass Snape ihn, also am besten um diesen unbrechbaren Schwur zu erfüllen, den er ja mit Narcissa eingehen musste, Dumbledore nämlich umbringt, damit Draco das nicht tun muss. Und wir wissen natürlich, Snape und Dumbledore sind in diesem Jahr wieder sehr, sehr close. Die arbeiten sehr eng zusammen. Und ich meine, ich finde es ganz schön spannend, weil alles, was Dumbledore ja jetzt tut, plant er, weil er weiß, dass er das Ende des Krieges ja wahrscheinlich nicht mehr richtig miterleben wird. Weil er rechnet jetzt ja auch nicht damit, dass das jetzt alles bald passiert. Ja, also ja. Er denkt natürlich, das alles hat noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit. Ja, und deswegen will er natürlich jetzt Harry in die Horcrux-Suche mit einbinden, weil er ja vermutet, dass er das alles nicht mehr rechtzeitig alleine schaffen wird. Deswegen muss er Harry jetzt sozusagen den Weg ebnen.
Und dafür kommt Dumbledore höchstpersönlich nachts zu den Dursleys nach Hause und holt Harry auch da ab. Bei dem Besuch von Dumbledore ist er ruhig und freundlich. Das ist er eigentlich immer in solchen Situationen. Da hat er immer einen sehr kühlen Kopf. Obwohl die Dursleys ja jetzt nicht so begeistert sind von Dumbledores Ankunft. Und irgendwie scheinen sie auch so ein bisschen Angst zu haben. Was ja ein bisschen daran liegt, dass Dumbledore mit Magie sich die Dursleys so ein bisschen gefügig macht. Weil er sie
ja, das macht er natürlich extra, ne?
Genau, mit dem Zauber, also mit Magie setzt er sie ja dann so etwas beherzt aufs Sofa. Also er stößt das Sofa so gegen ihre Beine, dass sie sich ja so drauf fallen lassen müssen. Ne? In den Kniekehlen knickt man da ja so ein. Und dann kommen aber natürlich auch noch Gläser angeschwebt, ist ja klar, weil die brauchen ja auch was zu trinken, aber die Gläser drängen sich so auf. Also es ist jetzt nicht so, als würden die da nicht schweben und du kannst sie so nehmen und so mal kurz dran sippen, sondern sie sind sehr aufdringlich.
Sie hauen gegen die Schläfen der Dursleys, weil die nichts trinken wollen. Das ist richtig penetrant.
Ich finde das richtig
witzig. Und ich glaube, Dumbledore amüsiert sich auch königlich ja eigentlich darüber.
Ja, und es zeigt natürlich auch, dass er in dem Moment die volle Kontrolle über diese ganze Situation hat. Also da ist ja nichts dem Zufall überlassen. Ne? Also Dumbledore ist Herr der Dinge in diesem Moment.
As usual.
Und er spricht ja dann auch mit Harry. Da geht es ja dann darum, dass Sirius tot ist. Und da geht es um den Nachlass, also alles, was Harry erbt. Das ganze Geld, auch das Haus, also das Hauptquartier. Und natürlich auch Creature, ist ja klar. Und Dumbledore möchte auch kurz überprüfen, ob das mit Creature auch wirklich stimmt. Hat Dumbledore mal einen kurzen Test gemacht im Wohnzimmer der Dursleys. Finden die auch fantastisch. ist schon der zweite Hauself in diesem Haushalt. Und Harry will ja eigentlich Creature nicht behalten und schickt ihn nach Hogwarts. Aber für Dumbledore ist natürlich trotzdem jetzt alles geklärt. Und ganz zum Schluss spricht Dumbledore ja auch nochmal sehr streng zu den Dursleys, weil er ja dann nochmal diese Rede darüber hält, dass sie Harry immer schlecht behandelt haben, dass sie ihn jetzt aber trotzdem nochmal aufnehmen müssen, also quasi bis er 17 wird, wegen des Schutzzaubers, das erklärt er ja auch nochmal. Da sagt er ja auch, das hatten wir in allen Dursley-Folgen, glaube ich, gesagt, dass sie gesagt haben, dass Harry glücklich darüber sein kann, dass sie ihn nicht so misshandelt haben wie ihren eigenen Sohn, ne? Weil Dudley ja in keinem guten Zustand ist. Und genau.
Das ist sehr schockierend.
Ja, genau. Aber dann verlassen Dumbledore und Harry ja auch schon gemeinsam den Ligusterweg in die Nacht hinein. Und dann geht's ja eigentlich auch los. Weil ich meine, das ist jetzt quasi die erste Mission von Harry und Dumbledore. Harry weiß von nichts, Dumbledore weiß von allem.
Wie immer.
Und Dumbledore ist auch relativ gut gelaunt, ne? Der ist höflich, ist ruhig, ich würde fast sagen, er ist ein bisschen heiter sogar. Weil Dumbledore sich natürlich sehr viel von diesem kleinen Ausflug verspricht und sich ja eigentlich schon recht siegessicher ist zu diesem Moment. Also ich glaube nicht, dass er zweifelt.
Nee, der Plan hat ja auch Hand und Fuß. Er will zu Slughorn mit Harry natürlich, weil er ja vermutet, dass Slughorn Harry unbedingt in seinen Slug-Lab aufnehmen will, als den berühmten Harry Potter, das ist ja klar. Und er damit hofft, dass Slughorn auch das Stellenangebot dann annimmt. Und genau das passiert. Und eigentlich ist Dumbledores Plan natürlich, durch Slughorn an diese Erinnerungen von ihm heranzukommen, um herauszufinden, wie viele Horcruxe Voldemort denn nun erschaffen hat. Bisher hat er ja nur diese verfälschte Erinnerung. Und er weiß natürlich, er selbst wird nie drankommen, aber er hat natürlich den Plan, dass Harry das dann irgendwann schafft.
Ja.
Ich meine, es ist natürlich auch nicht so richtig fair Harry gegenüber, habe ich mir dann noch gedacht, weil Harry weiß, wie gesagt, nicht, was seine Aufgabe ist bei diesem Besuch und er ist ja auch so ein bisschen überfordert mit der Situation, er wird da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber seit wann nimmt Dumbledore Rücksicht? Und hätte er Harry gesagt, hier, das ist übrigens mein Plan, wir müssen das so und so angehen, das wäre nicht authentisch von Harry geworden.
Nee,
das
genau.
Das muss man jetzt leider so machen.
Ja, und Slughorn hätte das ja vielleicht dann auch gecheckt. Also es war es war notwendig, wobei man dazu sagen muss, also wenn das jetzt ist ja vielleicht auch ein wichtiger Teil des Plans von Dumbledore, da an alle Erinnerungen dran zu kommen, lückenlos. Also weder Slughorn nimmt Schaden davon, noch Harry. Es ist ja nur insofern ein bisschen unfair, als dass Dumbledore mal wieder über die Köpfe anderer hinweg entscheidet, statt offen zu sprechen. Aber das ist einfach nicht Dumbledores Ding, weiß ich nicht.
Ja. Naja, beim Fuchsbau angekommen, will Dumbledore dann ja noch ein paar Worte wechseln und wählt diesen komischen Schuppen, wo die Weasleys ihre Wesen aufbewahren. Das ist ein ziemlich merkwürdiger Raum und ich weiß jetzt nicht, ob das so viel mehr Privatsphäre wäre als auf offener Straße, aber okay. Jedenfalls lobt er Harry dafür, dass der so gut zurechtkommt nach all dem, was im Ministerium passiert ist. Und er würde seinen Hut für Harry ziehen, hat aber Angst, dass er ihn dann mit Spinnen berieselt. Also das ist wieder so eine gelungene Mischung, würde ich sagen, aus Ernsthaftigkeit und auch so ein bisschen Auflockerung durch Humor. Also das macht er irgendwie ganz geschickt hier, weil Harry hat sich ja auch die ganze Zeit nicht so richtig wohl gefühlt, weil das letzte Mal, als die beiden sich alleine gesehen haben, hat er Dumbledores Büro zerstört. Mhm. Also die Stimmung, es war ja schon so ein bisschen schwierig und jetzt, glaube ich, ist aber auch alles wieder gut. Und dann sagt Dumbledore noch etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass Harry Hermine und Ron immer einweihen sollte und ihnen vertrauen und alles erzählen sollte. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Harry sich ja immer nicht so sicher ist, inwieweit er die beiden damit einbeziehen soll. Und dass er hier die Erlaubnis bekommt, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil wir wissen ja, Harry schafft es ja auch einfach immer nur alles mit seinen Freunden. Das weiß Dumbledore ja.
Ja, genau. Vor allem, weil Harry früher im Gespräch schon sagt, dass er ja super entschlossen ist und auch weiterkämpfen will. Also da ist er ja recht klar, also Harry jetzt. Und deshalb ist es, glaube ich, von Dumbledore nochmal ein ganz kluger Schachzug, nochmal zu sagen, ja, Ron und Hermine sind aber auch noch da, besprich dich mit ihnen. Und was er natürlich auch macht, er schmeichelt Harry auch so ein bisschen und sagt so, ja, du bist wie deine Eltern, also bist der Sohn deiner Eltern und so ein richtiger Sirius Patensohn und so. Also ist dann schon so, dass er Harrys Ego dann nochmal ein bisschen pusht, weil er ihm ja in dem Gespräch auch noch ganz am Ende mitteilt, dass er jetzt Privatunterricht bei Dumbledore haben wird.
Ja, genau.
Ich meine, er ist ja ganz clever. Also Harry dann so ein bisschen, ne, zu sagen so, boah, du bist toll, und ich bin mir sicher, dass Dumbledore das auch so meint. Also wenn er sagt, ich bin stolz auf dich, du machst das toll, ich glaube, er meint das wirklich so.
Ja, das meint er auch so.
Aber es ist natürlich, er hat Harry einen sehr großen Nutzen und auch eine sehr große Aufgabe, die erfüllt werden muss, und Dumbledore bereitet ihn jetzt vor. Und deshalb hat das, haben solche Gespräche und auch diese lobenden Worte, und auch wenn das so gemeint ist, ja trotzdem immer noch so ein kleines Geschmäckle, wo ich mir denke, naja, es ist halt aus der Situation geschuldet, weil wenn Harry jetzt in dem Moment nicht so wichtig gewesen wäre, er würde ja niemals sagen, ach Harry, treffen wir uns hier auf dem Gang auf eine heiße Schokolade, ach du bist wirklich ein toller Kerl. Das hätte er ja nicht gemacht, sondern es ist jetzt ja nur aus der Situation heraus, um Harry dann nochmal so ein bisschen sozusagen so, ja, du bist toll und bitte, also nein, nicht bitte mach das, sondern du wirst es so machen.
Ne? Ja.
Also schafft quasi so einen Nährboden für Harrys Kampfgeist.
Ja, und wie gesagt, ist Harry nicht der Einzige, mit dem Dumbledore sich regelmäßig trifft und Pläne schmiedet, die Dumbledores Zweck dienen. Nee, er hat ja natürlich auch viele Gespräche mit Snape, dem er ja natürlich auch viel offener erklärt, was Harrys Aufgabe ist und was er am Ende zum Beispiel tun muss und was Snape dafür vor allem alles leisten muss. Nicht nur in Bezug auf Draco, sondern ja auch, um Harry zu helfen, nach Dumbledores Tod dann alles zu verstehen. Mhm. Also hier bereitet Dumbledore Snape ja schon darauf vor, dass, wenn er stirbt, dass er von Snape erwartet, dass er Harry die Liebe zu Lily gesteht.
Mhm, ja, genau.
Und das finde ich schon krass. Also ich meine, das ist ja schon was sehr Intimes, und ich meine, das ist vielleicht etwas, was Harry braucht, um die Situation zu verstehen oder auch um Snape wieder zu vertrauen, so. Aber ich finde es trotzdem krass. Und ich meine, also Snape hat hier eine riesige Aufgabe. Erstens das, was ich schon echt extrem finde. Dann ja auch noch, er soll Harry helfen, die Horcruxe zu finden und zu zerstören. Und ich finde, es ist ganz schön viel erwartet.
Naja, und er muss auch noch, hat ja auch noch den unbrechbaren Schwur.
Ja, genau. Also wie gesagt, abgesehen von Draco meine ich jetzt. Und das finde ich ja auch schon krass, genau.
Ja.
Also es ist durchaus erschreckend, was Dumbledore alles zu opfern bereit ist, um Voldemort zu besiegen.
Ja, die Frage ist, was er zu opfern bereit ist, nein, was, wovon er ausgeht, was andere zu opfern bereit sind.
Ja, genau. Ne? Er opfert quasi die anderen Menschen dafür. Ja.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch sehr viele Dinge, die schiefgehen könnten. Also hat Dumbledore da nicht drüber nachgedacht? Was ist denn zum Beispiel, wenn Snape sterben sollte? Oder was ist, wenn er Harry vielleicht nicht findet? Also es kann ja sein, dass irgendwas passiert im Laufe des Krieges und die treffen nicht mehr aufeinander.
Ja, oder die Horcruxe tauchen gar nicht auf.
Ja, eben. Oder was ist, wenn Harry Snape gar nicht zuhören will oder glauben will oder für die Erinnerungen, ja, die Snape ihm ja zur Verfügung stellt, überhaupt gar kein Denkarium parat hat? Dumbledore kann doch nicht wissen, dass zu dem Zeitpunkt, wo Harry quasi bereit ist, ne, er sagt ja so, ja, es wird einen Moment geben, da ist Harry dann, ne, muss Harry das alles erfahren. Und dann denke ich mir so, ja, aber warum sollte er da ein Denkarium parat haben?
Tja, manchmal.
Also es ist sehr viel Zufall im Spiel. Er sagt einfach so, ja, du, das und das und das sind deine Aufgaben, aber wie Snape das dann bewerkstelligen soll, das ist dann so, ja, das wirst du dann ja sehen, ne? Und der Moment, den wirst du schon merken, wenn es dann soweit ist.
Genau, und dann wirst du das, so wie ich dir gesagt habe, auch umsetzen.
Ja, und dann vor allem, das Geile ist ja, er sagt, Harry muss dann davon erfahren, wenn du merkst, Voldemort hält sich sehr an Nagini, und ne, Nagini ist dann so der letzte verbliebene Horcrux und sie wird besonders geschützt und sie weicht ihm nicht mehr von der Seite, wo ich mir denke, das soll Snape jetzt auch noch analysieren bei Voldemort?
Ja, natürlich, ja klar.
Also ich meine, hey, was ist das für eine schwammige Aussage?
Aber das,
also, das finde ich wirklich crazy.
Aber das ist doch total einfach, Antonia. Das ist doch mit links. Ja, also es ist, ja, es ist sehr viel verlangt, finde ich.
Ja.
Es
ist zu viel verlangt, finde ich.
Vor allem, finde ich, ist es ja schon so, dass Dumbledore den Tod Snapes auch mit einkalkuliert. Also ich glaube nicht, dass, wenn Dumbledore das irgendwie mitbekäme im Jenseits, dass Snape hops gegangen ist dabei. Ich glaube nicht, dass er überrascht wäre. Ich denke, dass er fest damit rechnet, dass Snape ab einem gewissen Punkt stirbt.
Ja, okay, das ja, aber er geht ja davon aus, dass das erst nachdem passiert,
ja,
nachdem Harry vorbereitet ist, wo ich mir so denke, weiß ich jetzt ja nicht. Also es ist schon riskant.
Ja, natürlich ist das riskant, aber ich glaube schon, dass er davon ausgeht, dass Snape seinen Selbsterhaltungstrieb so lange aufrecht erhält, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr geht. Und dann ist Dumbledore wahrscheinlich vorher schon klar, gut, dann ist die, also wenn Harry alles weiß, dann gibt es eh keine Verwendung.
Boah.
Ist auch okay.
Das ist ja krass, ja. Aber ja, wahrscheinlich schon.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dumbledore darauf spekuliert, dass Snape das alles überlebt.
Nö.
In dieser engen Verstrickung mit Voldemort und aber auch mit dem Orden.
Das ja, und ich denke, ich finde es halt krass, dass er denkt, dass er überhaupt so lange überlebt.
Ja.
Es hätte also ja auch hofft viel er früher. Vielleicht nur. Ja, genau. Ja, aber dann ist das sein Plan B für Harry. Das ist ja kein Sicherheitsnetz.
Nee.
Also ich finde es krass. Naja, ja, aber nee, es ist ja nochmal alles gut gegangen. Ne?
Nee, ja, also gut weiß ich nicht, ne? Aber es ist zumindest so nach Plan
Snape
gegangen,
nicht.
Dass Dumbledore sagen kann und sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ja, meine Pläne. Ne?
Genau.
Habt ihr mal Voldemorts Pläne gesehen? Nee, ich mach die Pläne. Das ist so.
Ja,
so ist
ja wahrscheinlich. Ja. Als nächstes sehen wir Dumbledore dann erst bei der Eröffnungsrede am Anfang des Schuljahres wieder. Da verkündet er Slughorn als neuen Lehrer für Zaubertränke und Snape als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und er legt natürlich wie immer die Sicherheit nahe und betont die Regeln, damit keiner in Gefahr gerät.
Und dann beginnt ja auch recht zeitnah nach Schulbeginn der Einzelunterricht für Harry.
Eine Sache habe ich dann noch, das fand ich total lustig, weil Dumbledore informiert Harry ja immer mit so Pergamentrollen, die verschiedene Schüler Harry bringen. Ne? Mhm. Und ich denke immer so, das ist natürlich voll cool irgendwie, weil dadurch kommen halt irgendwie, keine Ahnung, es kommt mal irgendjemand aus dem Quidditch-Team oder jemand mal von Colin Creevy oder so oder keine Ahnung, irgendjemand von Ravenclaw oder so kommt mal bei Harry vorbei und gibt ihm halt diese Einladung. Aber ich dachte mir so, wie witzig ist es denn bitte? Dumbledore stapft dann so aus seinem Büro und den ersten Schüler, den er sieht, gibt er dann so eine Pergamentrolle und sagt, hier, such mal Harry und gib ihm das.
Ja.
Das finde ich irgendwie witzig.
Ja, das ist dieser Humor, den Dumbledore hat.
Ja, so ein bisschen wie stille Post, so von wegen, er geht raus, sieht dann irgendwie so einen Siebtklässler aus Hufflepuff und denkt sich so, du kennst doch Harry Potter, such ihn oder einen Freund von ihm und gib ihm diese Rolle. Und dann ist das so wie stille Post.
Ich frage mich nur, ist das nicht mega auffällig, wenn dauernd irgendwer anderes weiß, dass Dumbledore Harry persönliche Briefe schickt?
Ja, vor allem, du kannst das doch einem Hauselfen geben und irgendwie sagen, gib's Harry oder leg's auf sein Bett oder keine Ahnung was.
Meinst du nicht, dass Dumbledore in der Lage dazu wäre, ein Stück Pergament so verzaubern, dass es bei Harry auf dem Nachttisch liegt und wenn Harry das erste Mal...
Ja, ich sag, es gibt ja 100 Möglichkeiten, aber es finde ich irgendwie witzig, die Methode, die er da gewählt hat. Ich finde es funny.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wollte einfach nochmal auch in Kontakt mit anderen Schülern kommen.
Ja,
so unverfänglich.
Genau.
Nochmal, na Colin, alles klar, wie waren die Ferien? Alles gut, ja, okay, ja.
Wir wissen, Dumbledore kennt ja auch alle. Weißt du noch, als in diesem einen Schuljahr, wo alle weg waren über Weihnachten, aber dieser eine Erstklässler da noch saß und er ihn dann auch bei meinem Namen genannt hat.
Ja, genau, ich habe leider vergessen, wie er hieß.
Ich auch, aber der
Dave?
War cool. Ja, irgendwie so, der war
ich
gut.
Weiß es nicht,
der gefällt mir, ist mein Lieblingsschüler aus Hogwarts.
Nee, der Beste.
Ja, was macht der eigentlich?
Ja, wir werden es nicht herausfinden, aber in der ersten Einzelstunde erklärt Dumbledore das ganze Konzept natürlich ein bisschen. Es geht da nicht um Zauberübungen, sondern eher so um die Erinnerungen von Voldemort und dafür benutzt er dann das Denkarium. Er kündigt dann an, dass sie jetzt sich gemeinsam die Erinnerung eines Mannes namens Bob Odgen, wir kennen ihn alle, anschauen werden, um das für Harry alles klarer zu gestalten.
Ja, ich habe noch eine Sache kurz davor, weil ich fand es irgendwie ganz spannend, weil er sagt dann so, wir müssen uns jetzt auf die Spuren von Voldemort machen, damit du das alles verstehst, das wird dir helfen zu überleben.
Ja.
Er sagt, Harry, das wird dir helfen zu überleben, wo ich mir so denke, naja, das ist eine Lüge, weil Dumbledore denkt ja aktuell, dass Harry wenig Chancen hat zu überleben.
Vielleicht hofft Dumbledore, Harrys Überlebensinstinkt daran nochmal anzukurbeln, damit Harry eine Lösung für das Problem findet. Also Dumbledore hat sie jetzt nicht gefunden, aber...
Pass auf, dass sie sich die Erinnerung angucken und überlegen, wie können sie die Horcruxe zerstören und was sind die Horcruxe. Das führt dazu, dass Voldemort nicht überlebt, im besten Falle. Aber es führt 0,0 dazu, dass Harry überlebt. Das bringt Harry in ganz schön große Gefahren, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, dass Dumbledore sich damit ein reines Gewissen redet, dass er
ja,
sagt,
aber das ist ja kompletter
Quatsch. Du schaffst das schon, du bist ja auch schon ein großer Junge, wir haben ja hier viel geübt. Ja, natürlich ist das Quatsch. Ja, ist auch komisch gewordet, warum sagt er das so direkt?
Ja.
Also wenn ich Harry wäre, würde ich sagen so, und tschüss.
Das ist wirklich Schmuh.
Ich muss gehen. Ich muss zur Maulenden Myrte, die liebe ich.
Ja.
Also mir kommt es auch so vor, als ob Dumbledore in dem Moment auch so ein paar Dinge, die wir jetzt aber schon wissen, natürlich nachdem wir alles gelesen haben, einfach noch ein bisschen zurückhält, damit Harry noch nicht den ganzen Überblick bekommt, sondern das soll wahrscheinlich alles so gestückelt. Also er hält Harry immer ganz gut hin. Ne?
Sodass, ja, sind so Cliffhanger immer wieder.
Ja,
ne?
Genau.
Also ich kann es aber auch verstehen, weil ich sehe das schon den Punkt, dass man jetzt nicht alles auf einmal droppen kann, weil man ja auch ein bisschen Zeit braucht, um das zu verarbeiten und sacken zu lassen und sich Gedanken zu machen. Das finde ich schon, weil es sind natürlich auch viele Informationen, die Harry jetzt bekommt. Auch, dass Mirob dann offenbar einen Liebestrank benutzt hat und Voldemort ja irgendwie aus Zwang irgendwie quasi entstanden ist und nicht aus Liebe und so. Das sind ja schon wesentliche Dinge, die man auch, natürlich auch erstmal irgendwie schlucken muss. Und deswegen finde ich es jetzt nicht verkehrt, dass Dumbledore das immer so aufteilt in bestimmte Lebensabschnitte,
sag
ich mal.
Aber auf der anderen Seite trotzdem auch alles viel zu spät und alles kurz vor knapp. Also ist das alles so ein bisschen nervig.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, das sind total krasse Erinnerungen. Dumbledore hat jetzt irgendwie 2 Jahre lang gebraucht, um überhaupt da dran zu kommen. Es ist ja nicht so, als würden die parat liegen, sondern wie gesagt, bei Slughorn, da ist er immer noch mit beschäftigt. Er hat vor kurzem erst selber diesen Ring da rausgeholt und man darf auch nicht vergessen, dass das jetzt nicht seit Jahren in seinem Denkarium schlummert, sondern dass er das selber erst quasi eben herausgefunden hat, ne, und sortiert hat und er hat wahrscheinlich ja auch super viele Leute befragt und manipuliert, um an deren Erinnerungen zu kommen. Und das muss er ja selber auch erstmal alles sortieren und in die richtige Reihenfolge bringen quasi und filtern, was ist wichtig, was brauchen wir. Der wird ja bestimmt auch hunderte Spuren zu irgendwelchen Fake-Horcruxen haben, die letztendlich gar nichts waren oder im Sand verlaufen sind, weil es gibt ja nicht nur diese 7 Dinge, die jetzt irgendwie prägnant waren, sondern natürlich, das hat Harry ja auch später diese Vermutung, dass das ja auch ein Jojo sein, was Voldemort da mal einem Kind aus dem Waisenhaus geklaut hat oder so, hätte ja auch ein Horcrux sein können. Vielleicht ist Dumbledore ja auch diesen Spuren allen nachgegangen. So, also ich glaube, der war wirklich gut beschäftigt und hat viele Erinnerungen gesammelt und ich sehe es ihm jetzt nach, dass das jetzt nicht alles auf einmal und so viel früher hätte passieren können.
Okay, gehe ich mit. Wie du schon gesagt hast, Dumbledore gibt das Go, dass Harry mit Hermine und Ron klären darf, aber nur mit den beiden, ist ja klar.
Mhm.
Und dann ist eigentlich auch so die erste Stunde rum.
Ja, und Harry fällt dann auch in nächster Zeit auf, dass Dumbledore sehr oft fehlt, beim Essen zum Beispiel. Und wir wissen halt, dass Dumbledore weiterhin auf der Suche nach dem nächsten Horcrux ist. Ich denke zum Beispiel, dass er das Slytherin-Medaillon auf jeden Fall im Verdacht hat. Das kennt er ja auch aus der Ogden-Erinnerung. Und es passt ja auch perfekt in Voldemorts Schema. Aber er hat natürlich keine Ahnung, wo es sein könnte. Und die Zeit rennt.
Ja, genau. Und dann weiß er ja, dass es nicht mehr viel Zeit ist.
Ja, genau.
Und genau.
Noch bevor Harry seine nächste Stunde bei Dumbledore hat, da kommt der Vorfall mit Katie und dem verfluchten Halsband. Und Harry würde sich natürlich am liebsten mit Dumbledore darüber austauschen, weil er ja auch Draco im Verdacht hat und so, aber der ist jetzt erstmal nicht da. Natürlich weiß Dumbledore ja aber auch schon längst von Dracos Auftrag. Aber er setzt halt keinen Fokus auf Draco. Er ist halt so beschäftigt mit den Horcruxen und Harry und dem Ministerium, dass er ja deswegen Snape angesetzt hat und hofft einfach, dass alles gut ausgeht. Das finde ich auch, ja, wie gesagt, eine ganz schön große Aufgabe. Aber irgendwann können dann Harry und Dumbledore doch darüber sprechen. Und Dumbledore geht ja ganz ruhig auf Harrys Einwände ein, also das Halsband und auch Mandanges, der ja irgendwie Sirius Sachen noch verscherbelt hat und so. Also es gibt viele Dinge, die Harry loswerden möchte. Aber Dumbledore bremst ihn so ein bisschen und ich glaube, das ist für ihn diese Sachen, die aktuell gerade passieren, ist für ihn alles nicht wichtig, weil dieses Horcrux-Thema für ihn so präsent ist, dass er Harry immer bremst und sagt, nee, wir können darüber jetzt nicht reden, ich kümmere mich da schon drum, wir müssen uns jetzt um diese Erinnerung kümmern. Und für Harry ist es aber so ein Gefühl, er wird nicht ernst genommen und er spielt das runter und Dumbledore glaubt ihm nicht und so. Das ist natürlich für deren Beziehung jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung.
Aber ist ja auch eine stressige Situation im Moment, ne?
Also ja, total. Es ist halt total viel los. Das ist so krass, weil Dumbledore hat ja gar nicht richtig die Ruhe, sich so intensiv damit zu beschäftigen, wie er gerne würde, weil überall brennt's.
Ja, und man muss auch dazu sagen, um nochmal aus Harrys Sicht das Ganze zu beleuchten, was wovon Dumbledore ja auch am Rande nur was mitbekommt, ist ja, dass das ja auch das teenagerhaftigste Schuljahr in ganz Hogwarts ist, ne? Also für den ganzen Jahrgang.
Harry Potter und die Liebe.
Ja, genau, das ist Harry Potter und die Liebe so ein bisschen. Und das ist ja auch wild, ne? Also müssen wir auch dazu sagen. Da kann Dumbledore natürlich keine Rücksicht drauf nehmen, ist ja klar. Aber es ist ja trotzdem wild, die Hormone, die spielen verrückt. Ja.
Logisch.
Wild.
Ja, dann kommt die nächste Erinnerung ins Spiel und da geht es um das Medaillon, welches Mirob versucht an Burke zu verkaufen. Und dann gibt es auch noch die Erinnerung von Dumbledore aus dem Waisenhaus, in dem Tom aufwächst. Und Dumbledore scheint die Besitzerin des Waisenhauses sehr zu manipulieren. Einmal mit einem Zauber, sodass sie keine Nachfragen mehr stellt und dann einmal mit einem herbeigezauberten Djinn, um sie zum Reden zu bringen. Also auch da, ne, Manipulation im feinsten Sinne. Und dann lernt Dumbledore Tom kennen. Und auch wenn Tom ihnen erstmal mit Misstrauen und seiner merkwürdigen Art begegnet, bleibt Dumbledore, wie wir ihn kennen, die ganze Zeit ruhig und freundlich. Und als Tom ihm dann befiehlt, zu beweisen, dass er ein Zauberer ist, da bittet Dumbledore ihn höflich, aber bestimmt, ihn mit Professor oder Sir anzureden. Ich weiß nicht, ob das Dumbledore wirklich so wichtig ist. Ja, ich meine, auch Snape beharrt da ja immer drauf. Ist ja vielleicht auch nochmal eine andere Zeit, keine Ahnung. Es ist ja vielleicht auch so ein Zeichen von Respekt, wobei ich mir aber auch so denke, Dumbledore trägt irgendwie lila Umhänge. Ich weiß nicht, ob respektvolles Ansprechen ihm jetzt wirklich so wichtig ist.
Ich glaube, es ist ein Test.
Ja, und bei Dobby zum Beispiel ist es ihm ja auch egal. Ne? Dobby darf ihn ja irgendwie auch verrückten Alten oder was auch immer nennen. Ich glaube, hier ist es wirklich nur so eine Prinzipsache. Also er will Tom einfach demonstrieren, wie er sich zu verhalten hat. Und genau, um zu gucken, hält er diese Grenzen ein.
Ja, genau. Weil Dumbledore in dem Moment ja schon alles quasi über Tom bewusst ist. Ne? Er weiß, dass er grausam ist, dass er ne, einsam ist, dass er dieses Macht- und Gewaltproblem ja irgendwie auch hat. Ne? Also Tom benimmt sich ja wirklich schrecklich.
Ja, und er klaut auch.
Ja, und das vor allem auch, dass Tom auch gar keine Bindungen aufbauen kann und sie auch gar nicht sucht. Das sind ja alles so Charaktereigenschaften, die ja sofort auffällig sind. Ich meine, klar, die würden jetzt jedem auffallen, der sich Tom Riddle ein bisschen genauer anschaut, ne? Aber ist ja klar. Aber ich glaube, für Dumbledore ist da schon einiges klar.
Die Alarmglocken bimmeln.
Da ist der Groschen quasi schon gefallen. Also da, ne, wir wissen es, es ist auf jeden Fall für Dumbledore alles klar und deshalb ist das, glaube ich, alles auch so ein bisschen wie so ein Test. Weil normalerweise kommt ja auch keiner vorbei und sagt, hallo, du bist ein Zauberer, du kannst immer nach Hogwarts kommen, vielleicht.
Doch, also bei den Muggelgeborenen ja schon.
Das macht doch sonst nicht Dumbledore, oder?
Ja, aber Dumbledore ist zu dem Zeitpunkt kein Schulleiter, ne?
Ach ja, stimmt.
Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Deswegen kann das, finde ich jetzt, glaube ich, schon, also wahrscheinlich geht er nicht zu jedem, aber.
Nee, ja gut, aber so wie andere Lehrer es auch machen, ja, dann teilen die sich wahrscheinlich auf. Ja, okay. Naja, gut, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass Dumbledore in dem Moment dann da war.
Ja, ich würde sagen, das ist ein großes Glück, weil er hat natürlich, wie du schon gesagt hast, in einer Sekundenbruchteil schon erkannt, mit was er es hier zu tun hat. Und weist ihn halt auch nochmal in die Grenzen. Und zwar sagt er halt, er muss diese geklauten Gegenstände zurückgeben und dass das in Hogwarts nicht akzeptiert und geduldet wird. Und dann geht es ja noch darum, dass Tom ja noch seine ganzen Sachen besorgen muss. Und Tom möchte alleine in die Winkelgasse gehen. Und überraschenderweise lässt Dumbledore ihn alleine gehen und gibt ihm einfach so das Geld, wofür Tom sich natürlich auch nicht bedankt. Ja.
Natürlich nicht.
Das verstehe ich überhaupt nicht, weil es wäre doch viel besser, ihn im Blick zu behalten. Also ich meine, der Junge ist 11 Jahre. Geht man da alleine shoppen?
Ja, aber vielleicht geht Dumbledore davon aus, dass was soll schon passieren.
Ja, aber trotzdem, das ist eine neue Welt. Der weiß doch überhaupt nicht, was er da zu kaufen hat.
Ja, aber Dumbledore hat auch viele Sachen zu tun.
Also er hat es ihm angeboten. Ich hätte nichts angeboten, ich hätte gesagt, und wir machen das jetzt. Dumbledore hat wahrscheinlich selber keinen Bock.
Ja, genau. So wird es gewesen sein. Ja, ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, so eine kleine Fahrlässigkeit ist ja auch immer, ne? Passiert schon mal.
Ja.
Dumbledore war da auch deutlich jünger noch.
Ja, das stimmt. Ja, und nach der Erinnerung, also im Jetzt quasi, erklärt Dumbledore auch nochmal, was er damals auch an Faktoren über Voldemort quasi mitgenommen hat oder worauf er Harry nochmal hinweist, nämlich, dass er seinen Namen hasst, weil er ihn so gewöhnlich findet, dass er halt, wie gesagt, so ein absoluter Alleingänger ist und niemals Freunde haben wird und dass er eben Trophäen sammelt. Und das sind ja wirklich drei wichtige Fakten, die ja auch im Hinblick auf die Horcruxe wichtig sind.
Gut, aber es ist alles, das sind jetzt auch tatsächlich Sachen, die drei Dinge, die kannte Harry auch schon.
Ja, das mit den Trophäen jetzt nicht unbedingt und das ist ja dieser Horcrux-Punkt, aber ja.
Aber das macht ja Sinn, dass man Trophäen und Horcruxe so ein bisschen verknüpft. Also das finde ich jetzt nicht weit hergeholt.
Ja, aber Harry weiß ja noch nicht, was Horcruxe sind.
Ah ja, stimmt. Das vergisst man. Manchmal vergisst man das immer, ne?
Noch naja, ist es ja erstmal nur, wir lernen Voldemort kennen.
Oh, es ist aber, man lernt es ja, also da muss ich jetzt auch gerade ne, so hin und her denken.
Wir nehmen das so als selbstverständlich auf, aber ja, erstmal ja, ist es ja nur, Harry soll ja im besten Falle immer selber drauf kommen. Ne? Dumbledore könnte Harry das ja auch einfach alles erzählen und sagen, ja übrigens, der ist im Waisenhaus groß geworden, hat da immer geklaut. So, die gucken sich das aber alles an, weil Harry das hier selber begreifen muss und selber auf diese Schlüsse kommen soll.
Ja, wobei das mit den Erinnerungen finde ich insofern cool, als dass das dann halt auch so fundiert ist, ne? Also
ja.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Dumbledore keine dieser Erinnerungen manipuliert hat und davon wird auch Harry ausgehen. So, das heißt, du kannst dir das angucken und hast halt nicht das Gefühl, okay, der alte Mann kann mir hier sonst was erzählen, sondern es ist ja auch direkt der Beweis quasi.
Ja, genau.
Und ich weiß auch nicht, ob Dumbledore das macht, um Harry zu zeigen, so, Voldemort war auch mal ein Mensch und auch der hat Fehler und ne, wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an. Weil im Prinzip ist halt dieser Rundumblick, den Dumbledore Harry verschafft, ja wahrscheinlich echt die beste Basis, um Voldemort dann tatsächlich, also eine Chance gegen Voldemort zu haben.
Ja, genau.
Und das ist natürlich dann, und warum Harry das nicht in Bildern zeigt, wenn es die Möglichkeit gibt.
Ja, eben. Ich finde das nur sehr, ich finde das super. Ich mag das.
Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wirklich unumgänglich ist, Harry dafür einzusetzen, auf diese Todesmission zu gehen, ja, dann ist es natürlich sehr gut.
Ja,
aber
natürlich.
Erstmal ist es natürlich
worst
trotzdem
case,
auch,
aber trotzdem. Also, ja. Ne, ich aber, finde, Dumbledore macht das hier sehr gut.
Ja. Also, ist ein toller Lehrer, würde ich sagen.
Über Weihnachten besucht Scrimgeour die Weasleys und will von Harry Infos über Dumbledores Pläne erfahren, aber Harry verrät natürlich nichts und Scrimgeour wirft ihm daraufhin vor, durch und durch Dumbledores Mann zu sein, was Harry natürlich bestätigt. Und das erzählt Harry Dumbledore dann später in der nächsten Stunde. Und als Harry das sagt, kommen Dumbledore die Tränen.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, aus schlechtem Gewissen, weil er Harry sehr wohl verrät oder wirklich als Rührung?
Ich glaube, als Rührung.
Ja, er sagt das auch. Er sagt, dass er gerührt ist. Und ich finde, das ist ein sehr emotionaler Moment. Und Harry traut sich gar nicht, so Dumbledore anzugucken, weil es ihm für Dumbledore irgendwie so ein bisschen unangenehm ist. Aber ich glaube, Dumbledore ist, dem ist das egal. Er
ja,
ist einfach nur happy, dass Harry ihm vertraut.
Ja, so ein bisschen beseelt vielleicht auch.
Ja.
Es ist ja auch so, dass langsam es schon so wirkt, als ob Dumbledore müde wird. Ne? Also Harry fällt das auf, dass Dumbledore müde wirkt und auch nochmal guckt sich Harry Dumbledores Hand an, die natürlich immer noch verflucht ist, ist ja klar. Und ich glaube, so langsam setzt der Fluch, aber auch all diese ganzen Strapazen und was da alles noch zu tun ist für Dumbledore, ihm so ein bisschen zu. Also ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum er dann tatsächlich auch so gerührt ist, weil er so diese Distanz vielleicht gar nicht mehr so aufrechterhalten kann, weil gerade auch diese Einzelstunden zwischen Harry und Dumbledore ja auch super intens sind. Da geht es ja wirklich auch also um viel.
Mhm.
Und wenn nicht so eine Art also nicht nur um das Leben von Voldemort, das Leben um Harry, von Harry, das Leben von Snape und auch Dumbledore und ganz vielen anderen, sondern da geht es ja auch wirklich nachhaltig um die Sicherheit der Zaubererwelt, erstmal in Großbritanniens, aber dann natürlich bei Voldemorts Überleben, wer weiß, ne? So, das heißt, das ist ja auch eine Riesenaufgabe. Das heißt, ich glaube, so langsam ist es vielleicht auch okay, als alter Mann tatsächlich auch mal so einen Moment zuzulassen, wo er nicht irgendwelche komischen, humorvollen Sprüche hat mit irgendwelchen Spinnen, die aus Hüten regnen oder nimm dir Lakritz und dann ist das komisches Lakritz für alles verhext. sondern das ist einfach sehr nahbar auch in diesem Moment. So zeigt er sich ja für gewöhnlich nicht.
Ja, das stimmt. Und aber im nächsten Moment ist er schon wieder genervt von Harry, weil Harry dann wieder anfängt von Snape und Draco ja. Und dass er das Gespräch da belauscht und so. Und auch hier wieder, es wird einfach von Dumbledore direkt so, nee, ich kümmere mich drum, kümmer du dich nicht drum.
Ja, genau.
Das macht Harry natürlich immer so ein bisschen zornig fast.
Ja.
Weil er natürlich das Gefühl hat, dass Dumbledore das nicht wichtig findet.
Und auch nicht ernst nimmt, ne?
Also, genau.
Was Harry sagt.
Wie gesagt, ich finde, also ne, wir hatten erst diesen ganz nahen Moment, jetzt ist ja. Harry wieder so, du checkst echt gar nichts
ja. Und
er fühlt sich nicht verstanden und das ist nicht schlau von Dumbledore.
Nee.
Er müsste hier, ich weiß, also wir wissen ja, er weiß alles, er macht da viel und er weiß wahrscheinlich selber, er macht zu wenig, er überlässt das einfach alles Snape und weiß wahrscheinlich, dass er selber sich da jetzt nicht so drum kümmert, aber ich meine, was will er auch groß machen? Aber es ist halt so, er könnte Harrys Seite mehr verstehen, dass Harry sich da mehr Gedanken macht und immer nur sagen, ich vertraue Snape und brauchst dich nicht zu kümmern.
Ja.
Weiß ich nicht, ich finde, das ist für die Beziehung echt nicht gut, dass er dann das macht.
Weil ich glaube, es geht schon ein bisschen darum, dass Harry sich immer wünscht, dass Dumbledore und Harry auf Augenhöhe sind. Also ich glaube, das ist für ja. Harry eigentlich total wichtig. Und in solchen Momenten, wie wir davor hatten, hat Harry vielleicht so den Moment, so ja, eigentlich ne, sind wir ja quasi gleich. Also wir kämpfen das Gleiche. Wir wissen, dass Harry sehr motiviert ist, Voldemort zu bekämpfen und auch das erfolgreich alles abzuschließen. Aber in solchen Momenten, wo Dumbledore Harry dann wieder so maßregelt, ja klar, fühlst du dich dann scheiße. Und vor allem ist es ja auch jetzt nicht so, als würde Dumbledore das groß erklären, sondern eigentlich wimmelt er ihn ja nur ab und macht dann ganz genau. Normal weiter mit seiner Unterrichtsstunde. Dann ist ja für Harry einfach auch so, ja gut, das, was ich beobachte, hat keinen Wert. Ich habe für mich wirft das noch total viele Fragen auf. Und warum sollte Harry auf Fragen, die er jetzt hat, immer warten, bis Dumbledore mit seinem Tempo dann da ist? Und da kann ich Harry total verstehen und ich finde es auch ja, recht unsensibel von Dumbledore da so mit umzugehen, Voll. Weil er ja wirklich eine Riesenaufgabe von Harry erwartet. Und ja, von Harrys Eifer quasi immer nur profitiert, dass Harry eben kein so ein, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, so ein Duckmäuser ist und sagt so, na, ich will nichts damit zu tun haben, sondern dass Harry eben so mutig ist und sagt, ja, okay, dann mache ich das halt so. Wenn das jetzt mein Leben ist, dann ist immer mein Leben. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen so die Wertschätzung und auch das Akzeptieren, dass Harry eigene Beobachtungen macht. Und wenn Dumbledore das nicht aufklären will, muss er das halt irgendwie anders kommunizieren. Weil so ist halt ja. Immer blöd, weil dann die beiden sich annähern und entfernen und annähern und entfernen und im Prinzip sie ja aber für die gleiche Sache kämpfen.
Ja, und das sind ja immer die gleichen Themen. Und wenn Dumbledore merkt, es beschäftigt Harry, sollte er sich vielleicht auch ja. Damit beschäftigen, dass genau. Harry sich Sorgen macht. So, aber es sind halt, ich nehme es jetzt mal schon mal vorweg, das sind halt diese beiden Themen, die bei Dumbledore natürlich wieder mal ganz schwierig sind, dass er wenig einfühlsam ist auf der einen ja. Seite, aber halt auch, finde ich, dass er die ganze Situation mit Draco wahrscheinlich unterschätzt und ja. Einfach sagt, Snape, du kümmerst dich jetzt, aber er kümmert sich halt null.
Ja.
Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem, weil Draco natürlich schon irgendwie entgleist, sagen wir mal,
ja. Und
ja doch erfolgreicher ist, als Dumbledore sich das vielleicht vorstellt. Ne?
Naja, und dann auch wieder so ist, dass für Dumbledore es total okay ist, dass Draco so ein Bauernopfer ist. Nein, weil den Ausgang über Dracos Leben, das ist ja auch nicht klar gesetzt. Da kann Dumbledore ja auch nicht die Hand für ins Feuer legen, dass Draco, der ja auch sein Schüler ist und unter seinem Schutz steht, da safe auf der Sache rauskommt. Auch wenn Snape aufpasst.
Nee, deswegen, er sagt dann einfach nur, Snape, du kümmerst dich, aber das reicht halt eigentlich nicht.
Ja, genau. Aber dann, ne, also es ist ja schon so, dass er schon verloren ist. Er weiß nicht, ob er Harry schützen kann, geht davon aus, dass Harry hops geht. Er geht davon aus, dass Snape hops geht und es nimmt auch billigend in Kauf, dass ja das Schicksal eventuell auch für Draco so schlägt, auch wenn sich Snape drum kümmert, aber nur outzusourcen, ja, weiß ich jetzt nicht. Wenn man davon weiß, ja. Ist es vielleicht ein bisschen unterlassene Hilfeleistung oder wie auch immer, aber den juckt es ja dann vielleicht auch nicht mehr und sagt Dumbledore, ja, bin ich eh schon tot.
Ja, der hat einfach genug Baustellen. Ne?
Ja, es ist halt krass, aber das ist halt auch so ein bisschen ein hausgemachtes Problem von Dumbledore, das haben wir auch schon ganz oft erwähnt an allen möglichen Folgen, dass Dumbledore ja seine Sachen immer mit sich selbst ausmacht. Ja, es ist ja nie so, dass irgendeiner die volle Wahrheit.
Aber hier holt er sich ja quasi Hilfe.
Aber das ist natürlich zu wenig, wie gesagt. Er hat keine andere Wahl, weil wenn er nicht verflucht gewesen wäre, würde er das anders angehen.
Ja.
Da wüsste Harry wahrscheinlich nach dem Tod von Voldemort noch nichts von den Horcruxen.
Ja,
vielleicht. Wir wissen es nicht, aber wäre möglich. Ja. Naja, in dem Unterricht geht es diesmal darum, dass Dumbledore erklärt und veranschaulicht, wie Tom in Hogwarts war.
Ja, und dann schauen sich noch Morfins Erinnerung an, als Tom ihn aufsucht und vom Medaillon erfährt und ihm dann ja auch den Ring noch stiehlt. Das finde ich eine ganz schön krasse Erinnerung, weil Morfin in Azkaban gestorben ist und Dumbledore ihn dort aufgesucht hat, um ihn diese Erinnerung noch abzuluxen. Das finde ich echt krass, weil das ist ja auch schon ganz schön auffällig. Also Dumbledore muss sich ja eine Erlaubnis geholt haben, um nach Azkaban zu kommen. Das kriegt doch das Ministerium mit. Dann redet er da mit so einem Insassen, der da seit Jahren sitzt. Also irgendwie ist das ein bisschen strange alles. Aber gut, offenbar kein Problem für Dumbledore. Er bekommt natürlich alles, was er will. Die zweite Erinnerung ist laut Dumbledore ja dann die wichtigste, die sie sich angucken. Denn es ist die manipulierte von Slughorn und Harry bekommt den Auftrag, die richtige von Slughorn zu bekommen. Gleichzeitig baut sich mit Snape ein Konflikt auf, denn dieser wird unzufrieden, ist überfordert mit den Aufgaben, die Dumbledore ihm aufhalst und er beschwert sich sogar bei Dumbledore und wirft ihm vor, dass er das alles für selbstverständlich nimmt und dass Snape es aber auch einfach nicht mehr machen will. Dumbledore jedoch beharrt darauf, dass Snape sich bereit erklärt hat und er zeigt auch einfach mal wieder überhaupt gar kein Verständnis für Snapes Lage und weiß, dass es die einzige Option für sie alle ist, weswegen er nicht zulassen kann, dass Snape sich zurückzieht. Aber natürlich belastet es Snape, dass er bei Draco nicht weiterkommt und diese Doppelrolle spielen muss, denn das würde ja auch behaupten, dass er Dumbledore umbringen muss letztendlich. Und ich kann das auch alles nachvollziehen und auch die Sorgen, die Snape hat. Und es ist natürlich typisch von Dumbledore, dass er hier einfach nur wieder ihn quasi so mit dieser alten Geschichte immer weiter erpresst und ihm sagt, ja, du hast eh keine andere Wahl. Interessanterweise führen die dieses Streitgespräch nicht in Dumbledores oder Snapes Büro, sondern weißt du, wo sie das führen? Im verbotenen Wald. Typischer Ort, wo man so spazieren geht, wenn man einen Streit hat. Deswegen kriegt das Hagrid ja so ein bisschen am Rande mit. Also es ist irgendwie so ganz komisch, wo ich mir denke, was machen die da? Das ist schon wieder so eine Situation, wo Harry am liebsten mit dem Besen auf den Baum geflogen wäre, um da zu belauschen. Aber nicht nur Snape beschwert sich, sondern ja auch noch Trelawney. Die beschwert sich bei Dumbledore wegen Firenze, weil sie natürlich nicht mehr möchte, dass dieser noch in Hogwarts unterrichtet. Aber für Diskriminierung hat Dumbledore überhaupt gar kein Verständnis und er würde natürlich Firenze niemals entlassen, weil dieser ja auch keine Möglichkeit hat, woanders hinzugehen.
Ja, und Dumbledore hat ja auch wirklich Besseres zu tun, als sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern. Ist ja viel los, wir wissen das. Genau, und dann geht es in der nächsten Stunde ja um Hepzibah, das ist ja eine alte, reiche Hexe. Die stirbt kurz nachdem Tom bei ihr zu Besuch war, wer hätte es gedacht. Er stiehlt da ja auch noch wertvolle magische Gegenstände und das ist ja auch wichtig, dass Dumbledore das nochmal so ein bisschen einordnet für Harry, weil es da ja dann auch um sehr wichtige Gegenstände geht.
Genau, es ist nämlich einmal das Medaillon, das kennen wir ja schon aus alten Erinnerungen. Und da versteht natürlich Harry auch sofort, dass das sehr interessant ist für Voldemort, weil es ja von Slytherin ist. Aber es geht auch um den Kelch und das versteht Harry hier jetzt noch nicht so, warum Voldemort diesen Kelch hier so spannend findet. Aber natürlich verrät Dumbledore ja hier auch noch keine Details. Außerdem ist Dumbledore natürlich ganz schön enttäuscht darüber, dass Harry immer noch nicht die richtige Erinnerung von Slughorn beschaffen hat. Er weiß natürlich, dass Harry da nicht die größte Anstrengung unternommen hat, weil Harry ist einfach nur nach dem Unterricht zu Slughorn gegangen und hat gesagt, kann ich mal die Erinnerung haben? Und Slughorn hat gesagt, nee, so, das war's dann auch schon. Und zu Recht schämt Harry sich auch ganz schön. Aber es wäre ihm 100-mal lieber gewesen, dass Dumbledore ihn angeschrien hätte, als ihn mit dieser kalten Enttäuschung zu strafen. Und das kann ich schon verstehen. Ich glaube, das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn Dumbledore so richtig enttäuscht von allem ist.
Also natürlich ist das von Dumbledore auch irgendwie uncool Harry gegenüber, weil es ist halt nicht so einfach, da an so eine Erinnerung zu kommen.
Ja, genau.
Und es bedarf Harry ja auch irgendwie Zufällen, dass das sich am Ende doch ausgeht. Und ja, ist halt, ist eine beschissene Situation. Und der Druck ist hoch, weil die nächste Stunde ja erst stattfindet, wenn Harry die Erinnerung hat.
Ja, das finde ich auch nicht so schlau von Dumbledore, muss ich sagen. Weil er hat nicht mehr so viel Zeit und Harry weiß noch viel zu wenig.
Ja.
Ich meine, natürlich hatte er vor, Harry das alles noch zu sagen, wie man zum Beispiel einen Horcrux zerstören kann. Aber die Zeit rennt und es ist noch zu viel los.
Ja.
Ja, aber sie gucken sich noch eine Erinnerung an. Und zwar die Als Tom sich abermals für eine Stelle in Hogwarts bewirbt, diesmal ist Dumbledore Schulleiter. Und als erstes weigert er sich, Toms neuen Namen zu verwenden, auch wenn er sehr höflich dabei bleibt. Aber man merkt natürlich, dass Voldemort das total missbilligt. Als seine Bewerbung quasi erzählt Voldemort, dass er ja die Grenzen der Magie erweitert hat und dass er sehr viel getan und gesehen hat und als Lehrer geeignet wäre. Dumbledore sieht es aber nicht so. Er sagt, dass er vielleicht einige Formen der Magie erweitert hat, aber von anderen erbärmlich wenig Ahnung hat, was ja auch sehr radikal ist. Und Voldemort findet das aber erstmal ein bisschen lustig, weil er ja nicht glaubt, dass Liebe wirklich mächtiger ist als seine eigene Art von Magie. Aber Dumbledore bleibt standhaft, denn nach wie vor ist er der Meinung, Voldemort dürfte keine Machtposition über junge Zauberer und Hexen haben. Und das finde ich sehr gut.
Nee, ist ja auch komplett zu Recht. Und ich habe mir da noch gedacht, das ist so ein kleiner Wendepunkt in der Beziehung zwischen den beiden, wenn man das denn Beziehung nennen kann, ne? Aber ja. Sie stehen ja irgendwie zueinander. Das Verhältnis der beiden war ja vorher schon super angespannt. Es war ja schon klar, dass die beiden auf unterschiedlichen Seiten stehen. Aber jetzt ist es natürlich auch mit dem, was Dumbledore gesagt hat, ne, eine sehr klare Zurückweisung. Und für Voldemort natürlich jetzt auch nicht so einfach, ne, zu schlucken. Und jetzt ist es wir wissen aus der Arroganz heraus von Voldemort, dass er immer denkt, er ist der Beste, Klügste, Tollste und keiner könnte ihm was. Und Dumbledore stellt sich natürlich ihm jetzt sehr offensichtlich in den Weg und ja, auch das, genau. Was Voldemort sich vorgenommen hat, für das, wie er vorgehen möchte jetzt, um da an seine Ziele zu kommen. Und das ist natürlich dann schon so ein kleiner Wendepunkt bei den beiden, dass sie jetzt quasi keine parallelen Leben und Ideen mehr verfolgen, sondern es ist ja jetzt schon sehr gegeneinander.
Es ist jetzt schon persönlich geworden, sagen wir mal.
Ja, genau. Also das ist dann schon nochmal jetzt eine andere Stufe, würde ich sagen. Also ja. Kann man schon so, ne? So der Krieg ist eröffnet.
Ja. Ja, Dumbledore hat dieses Schuljahr natürlich auch genutzt. Er hat weiter viele Aufgaben verfolgt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er inzwischen schon sein Erbe vorbereitet hat. Er hat sein Testament geschrieben. Er hat diesen Schnatz für Harry bestimmt schon vorbereitet. Er muss ja auch irgendwie in dieses Märchenbuch noch das Symbol der Heiligtümer reingekritzelt haben, damit das Trio auch auf die Spur der Heiligtümer kommt. Ich weiß nicht, warum, es ist mir schleierhaft, weil es ist in meinen Augen ja, wie gesagt, Zeitverschwendung, neben den Horcruxen dann auch noch danach zu suchen. Aber vielleicht glaubt Dumbledore ja auch wirklich, dass Harry als Meister der Heiligtümer unsterblich wird oder dass ihm das zumindest hilft zu überleben. Aber er hat in dieser Zeit ja auch das Replikat von Gryffindors Schwert anfertigen lassen oder selbst angefertigt, das wissen wir nicht.
Ja.
Und das sind alles sehr aufwendige und sehr krasse Dinge, die er da noch so nebenbei mal eben erledigt.
Ja.
Ja, ich würde sagen, der Mann ist gut beschäftigt.
Ja, da fragt man sich doch, was er die Schuljahre dazu vor eigentlich so getrieben hat während der Schulzeit. So, ne? Der hat anscheinend nichts gemacht.
Mit Fatsch gestritten.
Kakao getrunken ist ja meine Vermutung ganz stark. Weil dann trinkt er ja gerne.
Nee, er hat gestrickt.
Ja, wirklich. Es ist wirklich viel zu tun. Und der Mann schläft, glaube ich, auch nicht mehr.
Ja. Ja, ich finde es ein bisschen krass. Also ich meine, er erzählt Harry ja nichts davon, dass er vermutet, dass Harry ja auch selber ein Horcrux sein könnte oder ziemlich sicher ist. Ich meine, braucht er auf der einen Seite nicht, weil wir alle wissen, wenn Harry das erfährt, er würde sich so oder so opfern.
Ja.
Also Harry würde diesen Weg so oder so gehen, das wissen wir. Unfair ist es aber irgendwie trotzdem, weil Dumbledore ja nicht weiß, ob Harry überlebt und ob Lillys Schutz ihn dann wirklich so am Leben halten wird oder so. Aber er will halt eben unbedingt, dass Harry erhobenen Hauptes in den Kampf zieht. Weil nur wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dem Tod ins Auge zu blicken, dann hat er auch eine Chance zu überleben. Und das ist halt seine Methode, damit Harry da möglichst unvoreingenommen in diesen Kampf reingeht.
Toll. Hat er gut gelöst, mal wieder.
Ja, es ist natürlich, ja, ich meine, es ist Not gegen Elend. Ich meine, er ja. opfert dieses Kind so oder so, ne?
Ja, genau. Ja, es ist halt. Es ist immer, wenn wir so dann über diese einzelnen Situationen dann nochmal genauer sprechen und dann hingucken, auch wenn wir natürlich über die Vorgehensweisen von Dumbledore oft nicht schockiert sind, manchmal denkt man sich aber schon so, entschuldigen Sie bitte,
ja, es ist Herr Professor. Heftig, auf
jeden es Fall. Ist manchmal einfach so, muss man einfach sagen, also Harry ist da ja schon wirklich arm dran. Man sagt lieber, ja. lieber arm ab als arm dran, aber weiß ich jetzt nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht. Naja. Ja, sobald Harry die Erinnerung von Slughorn bekommen hat, eilt er sofort zu Dumbledore. Dieser ist zwar überrascht wegen der späten Uhrzeit, aber er zögert natürlich keine Sekunde und sie schauen sich die Erinnerung sofort an.
Genau, und in der Erinnerung geht es ja dann um die nicht verfälschte Erinnerung von Slughorn, wo Tom über die Horcruxe spricht und Dumbledore möchte ja eigentlich nur herausfinden, wie oft Voldemort seine Seele teilen möchte. Die Antwort ist jetzt 7, das heißt für Dumbledore ist es jetzt sehr konkret, was da alles in Frage kommen würde und spricht mit Harry ja im Prinzip über alle seine Gedanken, was die Horcruxe sein könnten, jetzt sehr offen.
Genau. Und Harry fragt dann auch, ob er bei der Suche und bei der Zerstörung mitkommen und helfen darf. Und da bejaht Dumbledore. Das überrascht Harry natürlich erstmal. Und dann reden sie ja auch noch über die Prophezeiung. Und das finde ich auch wieder herrlich amüsant, weil Dumbledore sagt, dass Harry der Prophezeiung zu viel Bedeutung beimisst. Ja. Weil sowieso würden ja gar nicht alle Prophezeiungen in Erfüllung gehen. Und hätte Voldemort die Prophezeiung nicht gehört, dann hätte sie sowieso nichts bedeutet. Ich finde es aber schön, dass sich im Jahr davor alles um diese Prophezeiung gedreht hat und dass Dumbledore ja auch quasi seine Ordensleute mehr oder weniger dafür geopfert hat, etwas zu beschützen, was er jetzt sagt, das ist eigentlich gar nicht so von Bedeutung. Das finde ich immer krass.
Ja, auch irgendwie schlimm, weil Sirius in diesem Kampf ums Leben gekommen ist. Gerade, also jetzt besonders schlimm natürlich für Harry in dem Fall, weil das sein Patenonkel war. Für Harry ist es aber vielleicht nochmal wichtig, die Erkenntnis, dass Harry feststellt, dass diese Prophezeiung Harry zu nichts zwingt, also die hat keine direkten Auswirkungen auf Harry und sein Handeln, sondern Harry selbst hat sich das quasi ausgesucht, im Kampf gegenüber Voldemort zu stehen. Ne? Also das, weil Voldemort Harry zum Gegner gemacht hat. Voldemort hat sich das ausgesucht, weil er das gehört hat, weil er die Prophezeiung kennt. Ne? Also
ja, genau. Also es ist ja, im Grunde ist es so, und das sagt Dumbledore eben auch, also Harry hätte so oder so gegen Voldemort gekämpft, egal was für eine Vergangenheit die beiden gehabt hätten, weil Harry einfach ein reines Herz hat und weil er lieben kann und weil er nicht nach Macht strebt wie Voldemort. Und er hätte so oder so Voldemort ein Ende bereiten wollen, wohingegen Voldemort nur aufgrund der Prophezeiung sich halt einen Feind ausgesucht hat. So, und das ist eigentlich der springende Punkt. Kurze Zeit später bekommt Harry die Nachricht, so schnell wie möglich zu Dumbledore zu kommen. Allerdings begegnet er auf dem Weg noch Trelawney, die von Draco aus dem Raum der Wünsche geschmissen wurde. Und natürlich will Harry das auch Dumbledore erzählen, weil er Draco ja eh im Verdacht hat. Und dann erzählt Trelawney Harry nebenbei auch noch, dass es Snape war, der das Vorstellungsgespräch damals unterbrochen hat und somit ja auch die Hälfte der Prophezeiung an Voldemort weitergetratscht hat. Und das entzürnt Harry natürlich und er rast los zu Dumbledore. Ist dann auch kurz verwirrt, weil Dumbledore wollte ihn ja eigentlich mitnehmen zur Horcrux-Suche und das hat er jetzt irgendwie alles kurz durcheinander gebracht. Und Dumbledore merkt aber natürlich, dass etwas nicht stimmt und er wendet auch Legilimens an und Harry wird dann wütend und schreit ihn an, dass es Snape war, der seine Eltern verraten hat. Und Dumbledore ist jetzt schon ein bisschen empathisch, also er versucht Harry zu beschwichtigen, dass Snape zwar einen Fehler gemacht hat und dass er sehr wohl Reue empfunden hat, als es rauskam, um wen es da genau ging. Aber natürlich kann er Harry noch keine Details erzählen. Und das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil diese Empathie, die Dumbledore jetzt ja doch hat, die kommt ein bisschen zu spät. Also hätten sie vorher mal so solche Gespräche geführt, dann wäre es vielleicht gar nicht zu so einem Riesenkonflikt überhaupt gekommen.
Man kann natürlich trotzdem nochmal sagen, dass es für Harry sehr schwierig sein muss, zu verdauen, dass Dumbledore Snape weiterhin vertraut und dass er auch so offen kommuniziert. Ne? Also die Sorgen, die Harry quasi hat, das ist alles total egal, weil Dumbledore rückt eh nicht von dem ab, was er über Snape denkt und er vertraut ihm, weil er erpresse ihn quasi seit 2 Jahrzehnten fast mit diesem einen Ereignis und deshalb machen wir das jetzt alles so. Und klar macht Harry das noch wütender und das ist auch total verständlich, weil wie soll Harry das jetzt nachvollziehen können? Also es ist ja unmöglich.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht fair. Dumbledore wird dann ja auch noch wütend, weil Harry den Anschein erweckt, er würde das Schloss verlassen, ohne sich richtig Gedanken zu machen, es zu schützen. Aber das hat Dumbledore natürlich niemals getan. Er hat sogar die Ordensmitglieder gerufen, damit sie auf den Fluren patrouillieren, während er nicht da ist. Aber Dumbledore hat natürlich nicht bedacht, dass Draco im Raum der Wünsche das Verschwindekabinett repariert hat. Das konnte er natürlich aber auch nicht ahnen, aber wir wissen ja, er hat sich sowieso nicht so richtig mit Draco beschäftigt. Von daher hat er sich damit jetzt auch keinen Gefallen getan.
Das hat er ja auch outgesourced, hat ja gesagt, Snape, kannst du das mal machen? Ja, genau. Snape hat gesagt, nee, will ich eigentlich nicht, aber muss ich jetzt wohl.
Ja.
So ungefähr war das Gespräch.
Genau. Dumbledore und Harry reisen dann zur Höhle und sie müssen zum Eingang schwimmen. Ich finde es schön, weil es wird gesagt, Dumbledore beherrscht einen perfekten Buststil. Ich finde das klasse.
Das ist fantastisch.
Findest du das nicht auch so ein bisschen entwürdigend, dass Dumbledore da so rumschwimmt?
Also ich finde, Brusttier macht natürlich auch viel mehr Sinn, als stell dir vor, der würde kraulen.
Ja, das ist mir egal, wie sie schwimmen, aber ich finde es irgendwie so witzig, dass sie da ins Wasser springen und dann da so eine Runde schwimmen.
Nee, ich stelle mir das sehr würdevoll vor.
Weil im Film sehen wir das ja nicht. Da ist die Höhle und zack, wir sind drin.
Genau, ja. Aber ich finde das mit dem Schwimmen eigentlich ganz cool, weil ich mir vorstelle, dass Dumbledore sehr würdevoll schwimmt und ich mir denke, Harry, kann der überhaupt schwimmen?
Ja,
wir wissen, dass er tauchen kann irgendwie, besser schlecht als recht, aber wir wissen nicht, dass er richtig schwimmen kann.
Ja, aber ich glaube, das sagt er da auch.
Genau, und ich stelle mir vor, dass Harry dann da so vor sich hin paddelt und überhaupt nicht weiß, was er tut und überhaupt nicht hinterherkommt. Durch die exzellente Beinarbeit des Professor Dumbledore kommt der richtig schnell voran. Der ist ja wie Moby Dick, der gleitet da durchs Wasser. Wie Flipper.
Ich wollte gerade sagen, Moby Dick ist ja ein interessanter Vergleich.
Wieso, das ist doch ein Wal.
Ja eben, den würde ich jetzt nicht mit Dumbledore vergleichen.
Ja, nehmen wir Flipper.
Ja, okay.
Ja, so stelle ich mir das vor. Und auch ganz lustig, wenn man sich überlegt, dass Regulus und so, die müssten ja auch alle da durchschwimmen, ne?
Ja, klar.
Voldemort auch? Das kann doch nicht sein.
Natürlich. Nee, das geht nicht. Das sage ich ja, das ist würdelos. Oder die haben sich halt ein Boot besorgt.
Also das geht nicht. Also Voldemort schwimmt wirklich nicht.
Na gut. Naja, auf jeden Fall. Aber es gehört vielleicht auch mit dazu, dass man das als Hindernis hat.
Ja, dass man mal kurz seine Würde abgibt, ne? Das ist schon mal das Erste. Genau. Ne? Ja. Damit man es auch verdient hat.
Beeindruckend finde ich dann aber, dass Dumbledore ja so diese Magie spürt, weil er kann an der Wand erkennen, wo der Eingang ist. Und er spricht dann auch in so einer merkwürdigen Sprache und Harry versteht überhaupt gar nicht, woran Dumbledore gerade festmacht, dass das der Eingang ist. Und er erkennt auch, dass man hier ein Opfer bringen muss, um in die Höhle zu gelangen. Und er ist ziemlich enttäuscht davon, dass man mit Blut zahlen muss, weil Dumbledore das sehr primitiv findet. Und er schneidet sich dann in den Arm und sie können eintreten.
Ja, aber er hatte ja Harry auch vorher schon vorgewarnt, ne? Also, dass Harry quasi alles machen muss, was Dumbledore sagt.
Ja, das war die Bedingung. Ja.
Genau, also Harry darf nur mitkommen, ne? Dass er muss alles machen, was er sagt. Und Harry verspricht ihm das ja auch. Also das ist jetzt schon so ein bisschen, ne, auf das, was jetzt noch kommt, so die Basis. Klar. Harry hat schon sein Wort gegeben, da kannst du jetzt nicht nochmal dran rütteln.
Am See warnt Dumbledore Harry noch davor, nicht das Wasser zu berühren. Also ich finde es echt krass, wie viele Vorahnungen er hat. Also ich meine, er hat vielleicht eine Vermutung, was da im See lauert. Er weiß ja auch, wo der Horcrux verborgen ist. Und er weiß auch, wie man an das Boot kommt, um über den See zu kommen. Irgendwie wirkt das alles immer so sehr leicht und selbstverständlich, aber ich finde, es zeigt einfach nochmal, was für ein krasses Verständnis von Magie Dumbledore hat.
Oder wie einfältig Voldemort am Ende ist.
Beides
weil's
natürlich,
nicht sehr, weil es anscheinend ja nicht sehr krasse Dinge sind.
Ja, es ist primitiv, wie Dumbledore gesagt hat.
Sehr vorhersehbar zu sein, sodass es für Dumbledore vielleicht auch wirklich ein leichtes ist, diese Situation sehr schnell zu erfassen mit all. Es ist ja nicht so, als hätte sich Dumbledore nie mit dunkler Magie auch befasst, ne? Gerade auch im Zusammenarbeit und auch mit der Reflexion, mit dem, was Grindelwald wollte und wie weit Grindelwald vielleicht auch schon war, gemeinsam mit Dumbledore, sodass es für Dumbledore vielleicht tatsächlich sehr nachvollziehbar war. Für andere vielleicht aber nicht, ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass andere, also sehen wir da so einen Fatsch da am Uferstehen
und das checken? Nein, nee, also das ist schon krass.
Also es ist schon krass.
Es sind zwei krasse Zauberer, die sich da begegnen mit ihrer ganz eigenen Art von Magie.
Genau.
Und Dumbledore man muss natürlich auch Voldemort erstmal durchschauen. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen.
Genau, aber ich glaube, wenn man eine gewisse Basis hat, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr weit hergeholt.
Aber Harry würde das nicht schaffen.
Nee, genau, aber dann bedient sich Voldemort da der Dinge, die da halt als nächstes in Frage kommen.
Ja, aber ich finde es trotzdem krass und ich finde es auch witzig, weil Harry sieht dann ja die Hand des Inferis im Wasser. Und dann gibt Dumbledore Harry den Tipp, dass sie Licht und Wärme fürchten und sie sich Feuer zu Hilfe holen würden, wenn es nötig wird. Und selbst Harry, der würde ich ja auch mal behaupten, ist eigentlich ein schlauer, talentierter Junge, der rafft das ja auch nicht. Ja, der rafft diesen Tipp ja später auch nicht, hat er auch schon wieder vergessen. Naja, um diesen Trank zu trinken, beschwört Dumbledore dann einen Kelch und er sorgt natürlich dann dafür, dass Harry ihn zur Not zwingt, diesen Trank auch leer zu trinken, weil er natürlich weiß, dass man nur so an den Horcrux kommt. Und ich finde, dann beginnt die schrecklichste Szene, die wir je von Dumbledore sehen werden. Dumbledore leert erstmal dreimal den Kelch und beim vierten Mal gerät er ins Wanken und stürzt gegen das Becken. Der atmet schwer und sein Gesicht zuckt. Dann fängt er an zu stöhnen, dass er nicht mehr will, dass Harry ihn nicht zwingen soll. Und obwohl Harry sich dafür hasst, folgt er Dumbledores Befehl, das hat er ihm ja auch versprochen, und nötigt Dumbledore dazu, weiter zu trinken. Und obwohl Dumbledore auch protestiert und er will, dass es aufhört, und er fängt dann sogar auch an zu schreien und er fällt auf die Knie und er sagt, das ist alles seine Schuld und dass es aufhören soll. Also es ist wirklich, wirklich schrecklich. Also es ist wie so eine unsichtbare Folter. Offenbar ist er da auch irgendwie in so einer ganz anderen Welt gefangen.
Ja, aber ich finde, also es klingt jetzt ein bisschen gemein zu sagen, ja, Dumbledore hat das verdient, ne? Nee, also das hat ja keiner verdient, aber auf Grundlage dessen, was Harry noch bevorsteht, finde ich es eigentlich nur fair, dass Dumbledore, jetzt wo er weiß, dass er ja sowieso nicht überleben wird, diese Hürde nochmal auf sich nimmt, eher symbolisch als, ne, weil Harry dann sieht, dass es eben diese Art von Schmerz kostet, um an Horcruxe zu kommen. Mhm. Es kostet diese Art von,
ja, genau,
von Überwindung und alles, was dazugehört. Es ist nicht einfach. Ich glaube, es ist wichtig, dass Harry das sieht, dass es eben kein Spaziergang wird, Horcruxe zu suchen, sie dann später zu zerstören, dass das eben einen sehr hohen Preis wieder mit sich bringt, den man auch bereit sein muss zu zahlen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen auch so dieser Startschuss für Harry. Okay, Dumbledore hat das jetzt gemacht, das geht mit dem einher, das ist der Preis, den man dafür zahlt, um eben Voldemort irgendwann besiegen zu können. Da finde ich es schon fair, dass Dumbledore das macht und mit Harry zusammen und es nicht alleine irgendwie mit Snape oder wem anders macht.
Aber es ist schon auch entwürdigend, oder? Also ich finde,
ja,
das ist
absolut
wirklich, ich finde es ganz schrecklich, auch wie er da so mit den Fäusten auf den Boden hämmert und er so Harry anfleht und schreit, als würden die Eingeweide brennen und so. Also es ist schon, es ist
ja
schon
absolut
krass.
Aber ich finde es tatsächlich vor Harry gar nicht so schlimm.
Nee, ich finde es als Leser finde ich schlimm.
Ja, klar.
Ja. Ja, und dann beim nächsten Schluck schreit er dann auch noch, dass er sterben will und dass Harry ihn töten soll und so. Und als der Trank dann endlich leer ist, bleibt Dumbledore einfach reglos liegen und er will dann Wasser haben. Aber Harry hat keins, er kann auch keins dabei zaubern und deswegen nimmt er ja das Wasser dann aus dem See, was natürlich die Inferi herbeilockt. Und wir hatten es ja gerade schon, er ist total maßlos damit überfordert. Und Dumbledore kommt im letzten Moment zu Hilfe, kann doch wieder auf die Beine kommen. Was ja auch wirklich beachtlich ist, und er beschwört dann ein Feuer herauf, was die Inferi verscheucht.
Ja, so ein Ring aus Feuer, ne?
Ist wieder diese, also sehr mächtig auch noch. Ja.
Genau, diese Elementenmagie, die sich Dumbledore immer bedient. Und damit kann er ja die Inferi vertreiben und Harry retten, weil die hatten ja eigentlich auch schon nach ihnen gegriffen, ne? Also das war jetzt auch ein bisschen allerhöchste Eisenbahn, ne? Das war der allerletzte Hogwarts-Express in diesem Schuljahr.
Ja, wirklich. Ja, Dumbledore schnappt sich noch das Medaillon aus dem Becken und führt dann Harry aus der Höhle heraus. Und er ist super geschwächt.
Ja, genau. Harry muss ihn ja stützen, ne? Weil
ja,
er gar nicht mehr, hat ja gar keine Kraft mehr.
Ja. Aber er ist schon beeindruckt von dem Schutz des Medaillons, weil man das ja alleine nicht schaffen würde. Also alleine hättest du diesen Trank ja nicht leer getrunken. Genau. Und das ist ja vielleicht auch einer der Gründe, wieso er dann Harry letztendlich mitgenommen hat. Und am Ende sagt er, dass er sich keine Sorgen macht, weil Harry bei ihm ist. Und das finde ich auch irgendwie echt sweet. So von wegen, als wäre Harry jetzt in der Lage, ihn zu beschützen. Er wusste nicht mal mehr, dass er Feuer aufbeschwören muss.
Ja, das vergisst man halt in Stresssituationen auch mal schnell. Nee, aber es ist doch cute und auch nochmal eine kleine Wertschätzung am Rande.
Ja, voll. Ein gutes Team in diesem Falle.
Ja. Wir kommen ja dann im Astronomieturm an. Es geht ja dann alles Schlag auf Schlag im Prinzip. Dumbledore lähmt Harry ja dann, sodass Harry sich nicht bewegen kann. Und Draco stellt Dumbledore, ja. Dumbledore kann sich nicht wehren. Dumbledore ist ja auch immer noch super schwach, ja. Er ist aber auch ruhig, aber ich glaube, was würde es Dumbledore jetzt noch bringen, sich aufzuregen? Er hat keine andere Wahl mehr. Es ist das Endgame im Prinzip.
Ja, aber er ist auch, also er ist trotzdem auch sehr höflich. Ne? Also er könnte ja auch irgendwie genervt sein oder irgendwie seinen Frust da auslassen. Also er ist höflich. Und auch provokant.
Ist er nicht der Typ für.
Nee, ja, genau. Er sagt dann aber auch sowas wie: Ja, dann töte mich ja, ist ja eh deine Aufgabe, so nach dem Motto. Und Draco starrt ihn dann halt nur an und so. Und Dumbledore weiß natürlich, dass Draco kein Mörder ist. Und er lächelt dann sogar. Und er wirft ihm dann ja auch so ein bisschen vor, nicht mit dem ganzen Herzen bei den Versuchen dabei gewesen zu sein. Und eine nette Parallele übrigens zu Harry, der ja auch nicht mit dem ganzen Herzen bei dieser Aufgabe, mit der Erinnerung dabei war. Ja, und Dumbledore lobt Draco dann ja auch noch für seinen Plan mit dem Verschwindekabinett. weil er das wirklich nicht geahnt hat. Anders als diese Mordversuche mit Halskette und Met, das hat er ja durchschaut. Und Draco wird dann wütend und sagt, dass Snape ja ein Doppelagent sei und dass er nicht für Dumbledore arbeitet und so. Also auch da wieder eine nette Parallele, weil die auch beide den Vertrauenskonflikt haben mit Snape. Und Dumbledore fragt Draco dann weiter aus, bis er ihm alles genau erzählt. Und dann bietet Dumbledore Draco seine Hilfe an und versichert ihm, dass er ihn und seine Mutter verstecken kann. Und das finde ich auch schon wieder ein bisschen krass, weil auch das ist eine obviously eine Lüge, weil Dumbledore weiß doch gerade, dass er auch kurz vorm Verräkeln ist. Also er persönlich wird sie nicht mehr schützen können. Aber gut, Draco lässt ja tatsächlich seinen Zauberstab etwas sinken. Aber dann kommen die anderen Todesser dazu. Dumbledore bleibt zwar weiterhin ruhig und freundlich, nur gegenüber Greyback zeigt er, wie angewidert er von dessen Verhalten ist. Zu Recht übrigens.
Ja, wie, also ich glaube, man kann aber nicht anders. Es ist ein Naturinstinkt, so ja. auf Greyback zu reagieren. Ja, die anderen Todesser fordern Draco ja dann auch nochmal auf, dass Draco nun endlich Dumbledore töten soll. Aber Draco kann das ja einfach nicht. Und im Prinzip ist das ja dann der Moment, in dem Snape einschreitet, also er erscheint. Und vielleicht hofft man in diesem Moment auch noch ganz kurz, dass sich alles zum Guten wenden könnte. Vielleicht denkt auch Harry das einen kurzen Moment.
Bestimmt.
Doch Dumbledore sagt nur leise, Severus, bitte. Und dann tritt Snape hervor, richtet den Zauberstab auf Dumbledore, spricht den Todesfluch. Und Dumbledore wird mit dem grünen Licht durch die Luft geschleudert und stürzt quasi vom Turm und ist tot. Die Situation ist mega krass im Prinzip, wenn du sie zum, also vielleicht sieht man es auch nie so kommen. Und auch die Worte Severus, bitte, es klingt ja auch wie eine Bitte, ne?
Ja, wir Leser oder auch Harry interpretieren es natürlich so, bitte tu es nicht, aber
ja,
es,
genau.
ist, es ist krass, ja.
Genau.
Es ist und ein ganz krasser Moment.
Eine sehr schockierende, hoffnungslose Situation. Wir wissen ja, dass Dumbledore vorher schon geschwächt war. Vielleicht denkt Harry dann auch noch, ja, Dumbledore, wenn Dumbledore doch nur bei Kräften geblieben wäre, hätte er sich wehren können. Aber darum ging es ja nie. Dumbledore wusste ja, dass das Ende sein würde. Und so hatte er es mit Snape ausgemacht, so ist es gekommen. Draco hat versagt an der Aufgabe, aber auch das war ja kalkuliert, das war jetzt auch nichts Überraschendes.
Ja, wobei es kommt natürlich überraschend, weil es früher ist, als Dumbledore geplant hatte. Er hat ja schon gedacht, er hat noch einen Monat oder so, aber ja, kam jetzt halt jetzt ein bisschen verfrüht alles.
Ja.
Aber ja, es ist natürlich theoretisch sein Plan gewesen, nur dass wir Leser und Harry natürlich nicht wussten, dass er sowieso dem Tod geweiht war.
Genau.
Deswegen hat man natürlich auch immer trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung, naja, er ist zwar geschwächt, aber der wird schon wieder aufgepäppelt und so.
Ja.
Aber nein. Und er sagt ja auch die ganze Zeit vorher so, ja, ich will zu Snape, ich will zu Snape. Und man denkt immer so, naja gut, weil er denkt, Snape könnte ihn noch irgendwie heilen mit irgendeinem Trank.
Ja.
Aber eigentlich
geht es ja nur darum, das dann jetzt
zu erlösen. Genau. Ja,
genau.
Ja.
Weil es vorbei ist.
Damit Draco natürlich auch geschützt ist, ne? Weil sonst wäre ja dieser unbrechbare Schwur nicht in Erfüllung gegangen.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja.
Ja. Ja. Ja, später ist Harry noch bei Dumbledores Leiche und Arme und Beine sind vom Sturz gebrochen und seine Augen sind geschlossen und Harry rückt ihm dann noch so die Brille auf der Nase gerade und wischt ihm so Blutstropfen vom Mund. Ja, und dann realisiert er erst so ein bisschen, dass Dumbledore gestorben ist und auch Fawkes nimmt Abschied und singt sein Klagelied.
McGonagall sagt ja dann zum Thema der Beerdigung, dass Dumbledore in Hogwarts beerdigt werden sollte und dass das Ministerium einfach dahingehend zustimmen muss. Auch die anderen Lehrer sind sich einig, dass Dumbledore eben so viel für die Schule getan hat, also für Hogwarts, und dass er eben auch dort dann seine letzte Ruhe finden sollte. Und es kommen ja auch ganz viele von außerhalb zur Beerdigung von Dumbledore, um ihm eben die letzte Ehre zu erweisen. Natürlich kommen Fudge vom Ministerium und alle, die dazugehören.
Aber es kommen auch die Wassermenschen, die so eine traurige Melodie singen. Die Zentauren schießen ihre Pfeile ab. Hagrid trägt dann den Leichnam nach vorne und legt ihn ab. Und so ein kleiner Mann hält eine Rede, aber Harry findet, die hat wenig mit dem echten Dumbledore zu tun. Und dann plötzlich lodern helle weiße Flammen um den Tisch mit Dumbledores Leichnam auf und bilden spiralförmige Formen. Und dann steht an der Stelle ein weißes Grabmal aus Marmor.
Ja, das war's, Leute.
Das war's. Das war Dumbledore.
Dumbledore im sechsten Teil.
Ja, wir werden auf jeden Fall auch nochmal über Dumbledore im siebten Teil reden. Natürlich nicht mehr so ausführlich und dann geht's auch viel um Rückblicke und Gemälde, die sprechen. Aber ja, ich fand, das war mal wieder interessant hier. Wünscht euch auf jeden Fall mal, wen wir als nächstes bei einem Buch, einer Folge besprechen sollen.
Ja, weil wir sind ja durch, dann brauchen wir neue Ideen.
Ja, ihr habt euch auf jeden Fall viel Hermine gewünscht und Ron. Und Snape, glaube ich, wurde sich auch viel gewünscht, kann das sein?
Bestimmt. Aber ich würde sagen.
Wir nehmen auf jeden Fall jetzt nicht mehr so einen super Hauptcharakter. Also Dumbledore war schon wirklich sehr präsent in den Büchern. Ich denke mal, wir werden uns jetzt wieder für jemanden entscheiden, der vielleicht nicht auf jeder Seite
ist. Und wir vorkommt. Können nicht nochmal einen Lehrer machen jetzt. Wir müssen jetzt nochmal durch.
Nee, das stimmt. Also Snape geht nicht. Ja.
Wir müssen vielleicht auch Schüler.
Vielleicht nochmal eine Frau.
Ja.
Wir schauen mal. Wir schauen mal, wer uns so entgegenkommt. Und schlagt uns das gerne vor. Da ist das die letzte Folge mit einer Schokofroschkarte. Nächste Woche gibt es noch einmal Schokotratsch und danach sind wir in der Sommerpause. Und wann sind wir wieder aus der Sommerpause da?
Am 12.8. sind wir zurück.
Ja, genau. Also, wir sind Mitte August wieder da mit einer frischen neuen Folge und wir hoffen, ihr könnt die Sommerzeit auch gut genießen. Genau, nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut!
Tschüss! Und weil es so lustig war, hier noch die Outtakes. Bla bla bla, bla 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 bla. So, dass er Harry, nee, bla 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 bla. Ich habe gar keine Eröffnungsrede.
Das ist witzig, weil im letzten Schuljahr hast du genauestens erklärt, was jetzt alles neu verboten ist.
Ja, aber bestimmt, weil ich auch gekürzt habe, nachdem ich beim letzten Mal. Doch, das ist doch, ich habe doch das beim letzten Mal doppelt und dreifach vor. Ja, das habe ich jetzt hier genommen und dann habe ich gekürzt.
Ja, ach, du hast ja gekürzt, stimmt.
Ja.
Jetzt erinnere ich mich wieder. Das war witzig.
Weiß ich nicht. Bla 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 bla. Top.
Mit dem Spekulatius.
Bla 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 bla.
Bla
bla. Bla 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 bla. Das nicht herausfinden, aber in dem ersten bla bla bla. Bla 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 bla.
Sein könnte, was Dumbledore.
Bla 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 bla.
Ich bin bei Katies Halsband.
Wo bin ich denn? Bla 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 bla. Ich muss dazu sagen, da kann Voldemort. Ach, Voldemort, sag ich mal. Bla 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 bla.
Auch wenn Tom ihn mit.
Bla 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 bla. Es ist so lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich bin ein bisschen verwirrt. Bla 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 bla. Habe ich bestimmt gekürzt.
Wahrscheinlich.
Bla 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 bla.
Und Dumbledore vermutet ja, dass Dumbledore.
Bla 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 bla. Das ist jetzt der Test und alles sieht schön aus, oder? Pop. Pop. Ja, ist auf jeden Fall. Ich bin am Stüssel.
Ich auch. Tolle Wolle.
Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla 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 bla.
Richtige Prophezeiung, sag ich jetzt schon.
Bla 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 bla. Ja, ist auf jeden Fall bescheuert. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Das ist, guck, das ist überhaupt nicht mehr natürlich. Das ist sowas für dich.
Das ist doof, aber was soll man machen? Ja.
Bla 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 bla. Weil, ich finde jetzt auch die Worte nicht nochmal. Weil, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Bla 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 bla. Wie oft Dumbledore, ach. Bla 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 bla. Diese Aufnahme steht unter keinem guten Stern, Leute. Ich sag's euch ganz einfach, wie es ist. Antonia ist verschwunden. Ich habe kein WLAN mehr. Bla 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 bla.
Diese Empathie, die Harry jetzt ja doch. Die Dumbledore jetzt ja doch hat.
Bla 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 bla. Sie ist wieder weg.
Amber ist weg, deswegen mache ich weiter.
Antonia, wo bist du? Naja. Sie ist einfach weg, 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 weg. Sie ist einfach weg, 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 weg. Sie kommt doch nicht wieder. Sie ist, mein Internet ist schon wieder weg. Es ist weg. Und Antonia hat aufgelegt. Naja, ich glaube, das passiert dann automatisch. Bla 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 bla. Tonja ist schon wieder weg, ey. Ich konnte kotzen. Bla 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 bla.
Was ist da los?